Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Ich vermute mal, dass heute jeder in Deutschland wissen dürfte, was ein Podcast ist. Das ist maßgeblich einem Mann zu verdanken, dem Virologen Christian Drosten. Sein Coronavirus-Update, produziert vom Norddeutschen Rundfunk, war ja für viele über Wochen und Monate sowas wie das Corona-Wort zum Tage. Anfangs täglich, dann gab es den ein bisschen seltener. Und jetzt und heute ist Schluss. Die letzte Folge erscheint. Jutta Almlinger, ich würde ja gerne sagen, weil Corona vorbei ist, aber so ist es ja nicht. Ne?
Nein, mitnichten. Ich meine, er sagt ja Drosten selbst, dass wir auch keinen Corona-freien Sommer haben werden. Insofern ist das nicht der Grund. Schön wäre es.
Das war ja eine ganz spannende Phase, die damals begonnen hat, dass nämlich wissenschaftlicher Rat so direkt, das war zumindest die Wahrnehmung, so direkt zum Handlungsmaßstab von Politik wurde. Dass ja politisch Verantwortliche auch ganz klar damals ihr Handeln damit gerechtfertigt haben, dass sie sozusagen diesen Rat bekommen hätten, dass man es jetzt so tun müsse. Oder sehen Sie das anders in der Einschätzung?
Das glaube ich nicht, dass das erste Mal war. Also wir haben eben gerade über Kriegsszenarien gesprochen, über Effekte von Krisen und so etwas. Da waren ja also die Wirtschaftswissenschaftler, die Sozialwissenschaftler schon immer ganz dicke im Geschäft. Denken Sie an die Wirtschaftsweisen. Also das ist, glaube ich, eher in der Öffentlichkeit so viel stärker wahrgenommen worden, weil man halt überhaupt nicht wusste, was diese Pandemie ist. Wir standen ja da und dachten, ja, und jetzt, was passiert jetzt eigentlich? Und von daher ein großes Hohelied auf Forschungsförderung mit langem Atem. Ich meine, Herr Drosten leitete lange ein kleines Institut, wo man nie wusste, hat das überhaupt jemals eine Bedeutung? Ja, und naja, das ist so. Und trotzdem finanzierte man es weiter. Und wenn man jetzt teilweise eine wissenschaftspolitische Ausrichtung hat, dass man Wissenschaft mit einem direkten, sofortigen Nutzen verbindet, dann zeigt meines Erachtens dieser Fall der Pandemie, dass das ein vollkommen falscher Weg ist und dass man die Forschung weiterhin breit und nicht auf direkten Nutzen ausgestellt zu fördern hat. Es ist richtig, dass ich glaube, in der Öffentlichkeit diese Person von Herrn Drosten und dann natürlich auch weitere Forscherinnen und Forscher eine ganz, ganz zentrale Rolle gespielt hat, weil das Primärwissen einfach daher kam und natürlich dann durch die Entwicklung des Impfstoffes eine weitere Verfestigung erhalten hat. Und da Herr Drosten es fertiggebracht hat, in wirklich sehr, sehr klare Stimme, sehr verständlich zu sprechen. Also das müssen wir ihm ja alle mit großem Dank und auch andere natürlich mitgeben.
Das war auf jeden Fall ja eine fast schon eine Liebesbeziehung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber eine Beziehung mit großer Hochachtung für Christian Drosten. Aber gleichzeitig gab es dann ja auch schnell Risse. Ja? Wenn man sich zum Beispiel Berichterstattung anschaut, in der Boulevardpresse, aber auch nicht nur. Ich spreche das auch an, weil sie sich gerade frisch geärgert haben. Habe ich das richtig gelesen auf Twitter über die Entscheidung des Presserates, eine Bildberichterstattung eben am Ende dann nicht zu rügen? Die Bild hatte ja unter der Überschrift die Lockdown-Macher Fotos von drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern veröffentlichte, die eben quasi dann dafür verantwortlich gemacht wurden, dass es politisch zu dieser Entscheidung kam, zur Jahreswende.
Dann ein paar Antworten darauf. Zunächst mal ist mein Wissenschaftsverständnis ein vollkommen anderes. Wir geben keine Entscheidungen der Politik vor. Wir beraten die Politik, wir stellen unser Wissen dar und halten es transparent, sodass es nachprüfbar ist. Das ist ganz wichtig. Wissenschaft ist immer da, sich selbst zu falsifizieren. Das ist das edelste Ziel der Wissenschaft. Und das hätte wahrscheinlich klarer vermittelt werden müssen, auch in die Öffentlichkeit herein. Das ist nicht das eine Wissen gibt, das jetzt für die gesamte Pandemie, sondern dass wir Moving Targets haben. Also dass wir mit jedem neuen Virus, mit jeder neuen Mutation, mit jeder neuen Erkenntnis aus anderen Ländern natürlich mehr dazu lernen. Dann muss man anerkennen, dass Wissenschaft, und das hatten wir eben schon bei der ganzen Frage, schafft es Deutschland auch ohne das russische Gas, dass es eine Pluralität gibt der Wissenschaften, auch eine Pluralität in der Medizin, dass es sich Fragen von unterschiedlichen Bereichen wenden können. Wenn ich sehe, wie ich da am Anfang der Pandemie immer und immer wieder Ausrufezeichen gesetzt habe, passt auf, was mit den Kindern passiert, mit langen Schulschließungen, passt auf, was mit einer Doppelbelastung von Müttern passiert, passt auf, was mit Geschlechternormen passiert, ist das ja durchaus eine andere Richtung, von der ich gekommen bin, als eine epidemiologische, virologische Richtung von Herrn Drosten. Und wir haben darüber auch oft gestritten und wir haben lange gebraucht, bis wir gesehen haben, dass es nicht die eine Leitwissenschaft gibt in der Medizin, sondern dass wir tatsächlich multidisziplinär an diese Probleme herangehen müssen, wie wir es jetzt im Übrigen auch bei dieser Embargo-Frage.
Aber vielleicht ist das auch Grund für die Missstimmung, die da aufkam, weil ich glaube, dieses Missverständnis dann doch stellenweise gerade am Anfang der Pandemie aufgekommen ist. Also, dass es diesen einen wissenschaftlichen, nämlich virologischen Rat gibt, der zu bestimmten Entscheidungen führt. Ich weiß aber gar nicht, an welche Adresse man das richten müsste. Nein, ich hatte also auch häufig die Politik gesehen, die sich da gerne sozusagen so halb in die zweite Reihe gestellt hat und gesagt hat, wir machen das, was uns gesagt wird, was man machen muss.
Ja, also das ist mit Sicherheit keine Rechtfertigung dafür, von Herrn Drosten als Lockdown-Macher und von den anderen zu berichten. Und worüber ich mich wirklich geärgert habe, es ist ja hier eine Frage der Wissenschaftsfreiheit auf der einen Seite. Ich denke, dass die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland, wir haben jetzt sehr viel über Russland gesprochen, wir haben über Polen am Rande gesprochen, über die Türkei, da haben sie keine Wissenschaftsfreiheit in dem Sinne, in welches sie in Deutschland haben. Aber wir bekommen zu Recht, wie ich finde, immer und immer wieder gesagt, wir müssen mehr kommunizieren. Wir müssen unsere Wissenschaft in verständlicher Art und Weise der Zivilgesellschaft, den Betroffenen zur Verfügung stellen, den Verbänden. Und hier jetzt sozusagen den Mut den Leuten zu geben, das auch zu tun, wenn man gleichermaßen sieht, wie man angegriffen wird und ohne, dass man geschützt wird von diesen Angriffen. Das ist das, was mich maßlos verärgert und wo ich mir dann auch überlege, kann ich eigentlich meinen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dazu raten, diese Ergebnisse nicht nur zu produzieren und dann vielleicht in irgendeinem Peer-Reviewed-Journal zu publizieren, sondern auch aktiv reinzubekommen. Und ich weiß, von was ich rede. Das WZB wurde mal von der AfD verklagt. Und das war kein Kinderspiel gegen diese ganzen Rechtswissenschaftler und Juristen, die AfD vertreten haben, zu gewinnen. Also das führt genau zu dem Gegensätzlichen von dem, was wir im Moment fordern. Mehr Vertrauen in die Wissenschaft und von daher dieser Rückzug auf Pressefreiheit alleine, ohne dass man sieht, dass auch die Kommunikation oder Wissenschaftsfreiheit alleine, ohne dass man sieht, dass auch die Wissenschaftskommunikation einen Schutz braucht. Das ist das, was mich wirklich aufgebracht und sehr enttäuscht hat.